Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Lebenshilfe. Mein Name ist Katja Karif und wir beschäftigen uns heute in der Sendung mit Palliativmedizin und Hospizarbeit. Denn für die meisten Menschen ist das Thema Sterben mit sehr vielen Ängsten verbunden. Nicht nur das Sterben selbst und die doch oftmals bange Frage, was erwartet mich, macht Sorge, sondern zunehmend vor allem die Frage, wie werde ich sterben? In unserer Gesellschaft werden ältere Menschen vom gesellschaftlichen Leben zunehmend ausgeschlossen. Ein in Würde alt werden und in Liebe begleitetes Sterben wird immer schwieriger zu realisieren sein. Dementsprechend laut sind die Stimmen zur Legalisierung aktiver Sterbehilfe. Die Hospizarbeit und die Palliativmedizin möchten Alternativen aufzeigen und gehen einen Weg, der für die sterbenden Menschen und deren Angehörige ein erträglicher und vielleicht sogar zufriedener sein kann. Gesprächsgast ist Dirk Blümke. Er ist Theologe und Referatsleiter der Malteser Hospizarbeit und als solcher auch für die Koordination der Malteser Hospizarbeit verantwortlich. Grüß Gott, Herr Blümke.
Grüß Gott, Frau Karif.
Hospizarbeit, das ist für viele Menschen nur ein vager Begriff und doch nimmt sie auch immer mehr Raum ein in den Diskussionen, wenn es um das Thema Sterben geht. Was bedeutet eigentlich das Wort Hospiz?
Ja, das Wort Hospiz ist ein ganz altes Wort und wenn man es von seiner ursprünglichen Bedeutung her sieht, dann gehört Hospiz aus dem Lateinischen kommend zu den eine Gastfreundschaft sein, eine Art Raum zu schaffen, in dem Menschen, die damals in den Hospizen an Pilgerpfaden praktisch eine Raststätte gesucht haben und an diesen Pilgerpfaden sind letztendlich dann auch die Menschen versorgt worden, die letztendlich krank waren, bis hin zu ihrem Tod. Und diese Hospize des Mittelalters, daraus rührt dann auch die Idee der modernen Hospizbewegung, die über Cicely Saunders dann praktisch wiederentdeckt worden ist in den 60er Jahren. Und aus dieser Idee rührt der Gedanke, dem Sterbenden und seinen Angehörigen einen Raum zu geben, in dem sie in Würde sterben können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr Leben künstlich verkürzt wird oder künstlich verlängert wird.
Sterben ist wahrscheinlich zu allen Zeiten ein für die Menschen teilweise auch unangenehmes Thema gewesen. Viele Menschen beschäftigen sich nicht sehr gerne mit der Endlichkeit des Daseins auf dieser Erde, wahrscheinlich die meisten nicht. Und ich behaupte mal, auch Menschen, die an Gott glauben, stehen in dem Moment, wo sie wirklich das eigene Sterben vor Augen haben, vielleicht doch nochmal vor Fragen und es werden doch vielleicht auch Zweifel wach. Hat sich das Sterben verändert in unserer Gesellschaft. Es ist überhaupt nicht mehr so, dass Menschen zu Hause in Würde sterben. Natürlich gibt es das auch noch, aber zunehmend sterben Menschen ja in Pflegeheimen. Seit wann gibt es denn in Deutschland diese Entwicklung?
Ja, man kann vielleicht sagen, dass Menschen immer in Einrichtungen auch gestorben sind, sei es jetzt in alten Pflegeheimen oder vielmehr aber auch in Krankenhäusern. Und ich denke, es richtig ins Bewusstsein gerückt ist diese Erkenntnis, dass sich das Sterben von zu Hause oder der eigenen Häuslichkeit in die Einrichtungen verlagert hat, erst durch die Entdeckung der Hospizbewegung beziehungsweise durch die Erkenntnis, dass so wie das Sterben in den Einrichtungen erlebt worden ist in den 70er, 80er Jahren, dass diese Erkenntnis dazu geführt hat, dass es eine Gegenbewegung geben muss, die letztendlich davon wegführt, dem Sterbenden aus praktisch eine Verlagerung aus der Familie in eine solche Einrichtung zu geben. Und wenn Sie an dem Punkt noch einen Schritt zurückgehen, dann ist es so, dass heutzutage nach wie vor über 50% der Menschen in Krankenhäusern sterben, weit über 30% in alten Pflegeheimen und die Zahl der Menschen, die in alten Pflegeheimen sterben, nimmt zu. Gleichzeitig kann man aber auch heute schon erkennen, dass sich die Hospizbewegung in Deutschland, die jetzt seit gut über 20 Jahren ihre Arbeit und Macht sich ausgewirkt hat und dass es auch eine Rückbewegung gibt in die eigene Häuslichkeit, allerdings dann unter den Möglichkeiten einer guten ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung.
Diese Begrifflichkeiten werden auf jeden Fall auch noch zu klären sein und wir fangen auch gleich damit an. Vielleicht können Sie die Geschichte der Hospizbewegung auch in Deutschland und mit ihren Wurzeln ein bisschen erklären.
Es hat sicherlich hier in Deutschland, es gab so zwei, drei Auslöser, wo man immer wieder in Deutschland die Hospizbewegung festmacht. Es gab in den 70er Jahren einen Film von Pater Iblagger, der aus einer sogenannten Londoner Sterbeklinik berichtet hat. Und dieser Bericht hat viele Menschen sehr beeindruckt, aber gleichzeitig auch erschreckt. Und es liegt darin, dass es ein unglücklicher Versuch war, auch damals diesen Begriff Hospiz einfach in ein deutsches Wort zu übersetzen. Und aus diesem unglücklichen Übersetzung gab es erstmal eine Abwehrbewegung und unter dem Aspekt, dass man gesagt hat, diese Idee, so wie sie in England ist, dass wir Sterbehäuser brauchen, das brauchen wir in Deutschland nicht. Dann hat aber in den 80er Jahren eine Auseinandersetzung, insbesondere über die Orden. Es sind viele Ordensleute gewesen, sei es jetzt in Recklinghausen, die Franziskanerinnen, oder der Orden des heiligen Philipp Neri in Aachen und auch der Pater Zielinski in Köln, der die erste Palliativstation in Köln mit begründet hat, die diese Idee neu aufgenommen haben und sie tatsächlich mit dem Inhalt gefüllt haben, den wir heute auch verwenden, dass die Hospizidee für eine andere Kultur des Lebens und des Sterbens in unserer Gesellschaft sich stark macht. Und insbesondere, und da liegen die palliativärztlichen Wurzeln drin, aus der Erkenntnis heraus, dass solange ein Mensch unter starken Schmerzen leidet und unter seinen Begleitsymptomen ein Sterben in Würde nicht möglich ist. Und dies hat die Gründerin Cicely Saunders in England schon in den 40er Jahren erkannt, als sie den Juden David Tesma kennenlernte, der einem Warschauer Ghetto entronnen war und dann in einem Londoner Krankenhaus auf Cicely Saunders starb. Und dieser David Tesma hatte eine schwere Krebserkrankung und in den wenigen Wochen, die die beiden miteinander des Kennenlernens hatten, ist der Gedanke gewachsen bei Cicely Saunders, wir brauchen eine alternative Medizin, eine lindernde Medizin, die genau diesen Schmerzen, die David Tesma durchmacht, eine Möglichkeit, die dort eine Möglichkeit hat, diesen Schmerzen auch zu begegnen. Und sie ist damit auch die Mitbegründerin dessen geworden, was wir heute unter dem Stichwort Palliativmedizin führen oder dem Begriff Palliative Care. Das heißt, eine ganzheitliche Sorge für den Menschen und gleichzeitig aber auch dies beinhaltet insbesondere eine umfassende Schmerztherapie, die sich sozusagen wie ein Pallium, wie ein Mantel um den Schmerz legt und gleichzeitig auch die begleitenden Symptome, die damit einhergehen, auch mitlindert.
Nun werden sicherlich viele sterbende Menschen in allen möglichen Kliniken in Deutschland medikamentös behandelt. Was unterscheidet denn eine normale medikamentöse Behandlung von dieser Palliativmedizin? Was ist da anders?
Der im Grundsatz ist, dürfte es, ich sag's mal ganz provokativ, da keinen Unterschied geben, da der Arzt als auch die Pflege immer danach streben müssten, das Bestmögliche für den Patienten und damit auch die bestmögliche Therapie für den Patienten anzusetzen. Es ist aber so, dass, glaube ich, mit dem Gedanken der Palliativmedizin auch verbunden ist, dass das grundsätzlich nicht das Kurative, also das Heilende mit im Vordergrund steht, sondern auch die Tatsache mit in den Horizont rückt, dass das Leben endlich ist und damit es damit auch Grenzen auch ärztlichen Handelns in einer weiterführenden kurativen Medizin gibt. Und die Palliativmedizin setzt auch dort an, wo man sagen kann, dass ein Therapiewechsel oder eine Therapieänderung notwendig ist, wo man sich vom Heilenden, von unter anderem auch einer Chemotherapie und anderen Errungenschaften, denke ich, einer guten Krebstherapie löst und sagt, es gibt einen Punkt, auch in einer Erkrankung, wo man mit sorgen muss, was braucht der Mensch an Lebensqualität? Und diese Lebensqualität lässt sich zum einen daran festmachen, wie werden Schmerzen gelindert, wie wird so gepflegt, dass der Mensch möglichst wenig an Belastung erfährt. Und dann rückt im Rahmen der Palliativmedizin die Lebensqualität in den Vordergrund, und zwar das Leben, was bis zum Schluss bleibt. Und in diesem Rahmen verändert die Sichtweise auf den Kranken auch die Möglichkeiten ärztlicher Zuwendung, die bis zum Schluss bleibt, aber sie verändert sich in der Art und Weise, wie mit Symptomen umgegangen wird und wie mit Schmerzen und anderen Aspekten einer Erkrankung umgegangen wird. Und in diesem Zusammenhang ist die palliativärztliche Maßnahme eine Maßnahme. Und der Begriff Palliativmedizin umfasst eine ganzheitliche Sorge, und das bedeutet, es müssen mehrere Sichtweisen auf den in Bezug auf den sterbenden Menschen und seine Familie in den Blick rücken. Das heißt, es wird genauso geschaut nach der spirituellen Dimension des Schmerzes, nach der psychischen Dimension und der sozialen Dimension, die ganz oft eben auch sehr stark das Krankheitsempfinden als auch das Wohlbefinden des Menschen bestimmt.
Ist denn eine solche Palliativmedizin, eine solche Ummantelung auf allen Ebenen des Patienten in den Kliniken überhaupt zu leisten, im Hinblick auf Personal und Zeit?
Na, die Frage müsste man die Frage ist berechtigt. Vielleicht muss man sie auch an die Gesellschaft zurückstellen. Also wollen wir uns praktisch ein Sterben in Würde als Gesellschaft leisten? Und was bedeutet es für unsere Gesellschaft? Und was bedeutet es auch für unsere Kultur, wenn wir dem Sterben in unserer Gesellschaft keinen Raum geben? Und ich meine das sowohl im finanziellen als auch in einem ganzheitlichen gesellschaftlichen Verständnis. Ganz konkret auf Ihre Frage, es ist noch gar nicht gesagt, dass dadurch mehr Kosten entstehen, wenn wir von der sogenannten kurativen Medizin in eine palliative oder palliativärztliche und palliativpflegerische Versorgung kommen. Denn es ist ja auch zumindest ein Faktum, dass wir sehr aufwendige Therapieverfahren haben, die auch sehr viel Geld kosten. Und wenn man auch an einigen Punkten dann praktisch gemeinsam mit dem Patienten und seiner Familie eine Entscheidung trifft, diese aufwendigen Verfahren nicht mehr weiter fortzuführen, dann ist dies unter wirtschaftlichen Aspekten sicherlich auch ein Aspekt, den man mit angucken kann. Ich möchte nur vermeiden, dass wir hier in so eine Diskussion unter Umständen hineinfallen, dass es wirtschaftliche Gründe geben würde oder sollte, praktisch in eine palliative Therapie überzuleiten oder eine palliativmedizinische Versorgung überzuleiten. In meinen Augen geht es eher darum zu sagen, eine Therapieänderung, die letztendlich dem Wunsch und der Fürsorge für den sterbenden Menschen und seiner Familie entspricht, die muss nicht gleichbedeutend sein, dass dieser erhöhte Personaleinsatz, den wir natürlich auch gerade in dieser Palliativmedizin, auch in diesen, durch diese multidisziplinäre Teamzusammengehörigkeit brauchen, dass der gleichbedeutend ist, dass es gleich viel mehr an Kosten für das Gesamtgesundheitssystem bedeutet. Da zeigen Untersuchungen, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss.
Die Frage war natürlich auch ein bisschen provokativ gemeint und zielt natürlich auch genau darauf ab, die Kritik, die an der Pflege an alten Menschen in Deutschland immer wieder laut wird, ist ja eigentlich die, es gibt viel zu wenig Zeit, um sich den Menschen zu widmen. Es gibt viel zu wenig Raum für die alten Menschen und es wird zu wenig Zeit und auch Geld investiert in gute Pflege. Und Sie haben vorhin gesagt, nicht unnötig das Leben verlängern und nicht unnötig das Leben verkürzen.
Ja.
Ich möchte nochmal auf dieses Verlängern eingehen, denn auch genau da geraten ja Ärzte auch immer wieder in Gewissenskonflikte, wenn sie sagen, eigentlich hätten wir doch die Möglichkeit, das Leben zu verlängern. Muss ich jetzt als Arzt nicht alles tun, um das Leben wie auch immer so lange wie möglich zu erhalten? Oder darf ich wirklich sagen, dieser Mensch wird nach Ermessen nicht mehr gesund und es ist jetzt viel wichtiger, ihm ein würdiges Sterben zu ermöglichen?
Also erstmal ist der Arzt dem Willen des Patienten verpflichtet. Und es ist ganz allein der Wille des Patienten, der letztendlich darüber entscheidet, was für ihn gut und nicht gut ist oder in welche Richtung er gehen möchte. Insofern ist dieses Argument, muss man immer gucken, in welcher Weise dieses Argument auch zu früh angeführt wird. Der Arzt hat natürlich immer dort eine Garantenverpflichtung, das sage ich jetzt als Nicht-Arzt, aber immer dort eine Garantenverpflichtung, wo es darum geht, es liegt keine Willenserklärung des Patienten vor und dort ist er verpflichtet, im Zweifel für das Leben zu entscheiden. In den Fällen, wo wir es aber in der Regel in der Hospizarbeit und Palliativmedizin zu tun haben, haben wir es in der Regel ja nicht mit ganz plötzlichen Ereignissen zu tun, die eine schnelle Entscheidung des Arztes erforderlich machen, wie es in Notfallsituationen immer wieder gegeben haben, sondern wir haben häufig einen längeren Prozess, in dem eine solche Entscheidung letztendlich dann auch nachvollziehbar und für alle Beteiligten auch erkennbar werden kann. In diesem Zusammenhang hilft es natürlich schon, wenn der Arzt eine Patientenverfügung vorliegen hat, wo der erklärte Wille des Patienten auch zum Ausdruck gebracht worden ist, zumal wenn der Arzt nicht mehr direkt mit dem Patienten kommunizieren kann.
Wir wollen jetzt hier gar nicht näher auf das ganze rechtliche Prozedere eingehen, weil wir uns jetzt eher mit dem geistigen oder mit dem ethischen Überbau der Hospizbewegung heute in dieser Sendung beschäftigen wollen. Herr Blümke, wie sieht denn so ein Hospiz eigentlich aus? Es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ambulante Hospizarbeit und stationäre Hospizarbeit. Bleiben wir zunächst einmal bei einem stationären Hospiz. Wie stellt man sich das vor?
Ja, die stationären Hospize, die es in Deutschland gibt, es gibt ungefähr bundesweit 170 stationäre Hospize. Die sind in der aller Regel mittlerweile auch an Einrichtungen angeboten, aber sind immer eigenständig. Und diese Eigenständigkeit führt dazu, dass man versucht, in den stationären Hospizen die eigene Häuslichkeit nachzuempfinden. Natürlich kann man kein Zuhause ersetzen, aber es ist schon das Bemühen da, diese Hospize so wohnlich wie irgend möglich zu machen und so weit entfernt, ich sag mal, von der Nüchternheit eines kranken Zimmers, weil es eben in der nicht funktional ausgerichtet ist, sondern darauf ausgerichtet ist, dass hier ein Mensch seine letzte Lebenszeit in einer guten Weise beenden darf. Das bedeutet, dass ein Hospiz ausgerüstet ist, natürlich auch mit mit bestimmten Grundanfordernissen der Pflege und auch der hauswirtschaftlichen Versorgung. Aber es wird zum Beispiel darauf geachtet, dass es ein großes Wohnzimmer gibt, auch mit der Möglichkeit, dass Angehörige für ihre Patienten kochen können. Es wird darauf geachtet, dass im Krankenzimmer selbst Möglichkeiten bestehen, für die Angehörigen dort zu übernachten. Und wenn sie es in diesem Zimmer selbst nicht wollen, dann gibt es auch Angehörigenzimmer, sodass immer wieder auch alles versucht wird, eine familiäre Beziehung zu ermöglichen. Denn es geht darum, dass die ersten Ansprechpartner die Angehörigen bleiben und dass diese das Gefühl haben, dass der sterbende Mensch, der ihnen nahestehende, die bestmögliche Versorgung auf der einen Seite hat, aber auch die größtmögliche Intimität unter diesen Umständen auch wahren kann.
Sie sagten gerade, es gibt ungefähr 170 stationäre Hospize in Deutschland. Können denn alle Menschen, die gerne in einem Hospiz ihre letzte Lebenszeit verbringen möchten, auf einen Platz in so einem Hospiz hoffen?
Jein. Also im Grundsatz steht ein stationäres Hospizbett jedem Menschen offen. Es gibt natürlich bestimmte Kriterien, die das von Seiten der Krankenkasse auch einschränken. Also es muss deutlich sein, dass die Versorgungssituation im häuslichen Bereich oder im alten Pflegeheim oder im Krankenhaus, also vor allen Dingen im alten Pflegeheim oder im häuslichen Bereich nicht möglich ist. Das heißt also, dass eine besondere Anforderung an die palliative Pflege praktisch dort angebracht ist. Und es muss entsprechend auch eine Einweisung des Hausarztes auch vorliegen.
Wer finanziert denn die Hospize? Sie hatten gerade gesagt, so ein Platz im Hospiz wird auch von der Krankenkasse getragen. Aber die Hospize selbst, wie finanzieren die sich?
Es ist so, dass die gesamte Hospizarbeit, ob stationär wie ambulant, mischfinanziert ist. Das heißt, wir haben einen Anteil von Krankenkassen und Pflegekassen Geld, jetzt gerade im stationären Bereich. Dieser Anteil ist aber so gehalten, dass er bewusst nicht ausreicht. Also damals bei der Gesetzgebung ist darauf geachtet worden, dass jedes Hospiz einen Eigenanteil von 10%. Mittlerweile ist es aufgrund der ansteigenden Kosten durchaus höher, von 10-15% selbst tragen muss und diese dann durch Spenden letztendlich erwirtschaften muss. Das stationäre Hospiz ist damals so gedacht worden, um es aus dem Wettbewerb des normalen Gesundheitssystems rauszunehmen, hat man damals im Rahmen der Hospizbewegung und im Rahmen der Krankenkassen eben diese Lösung bevorzugt, weil man eben wollte, dass diese Haltung, die notwendig ist, ein solches Hospiz und eine solche Einrichtung dann auch zu führen, dass diese Haltung entscheidend ist und damit eben, dass man bestimmten Anbietern, die vielleicht darin eine Marktlücke und damit auch eine Quelle der Finanzierung sehen wollten, dass man dem einen Riegel von vornherein vorschiebt. Das führt aber heute dazu, und das ist, ich trage immer noch diesen Grundgedanken, das führt aber heute dazu, dass stationäre Hospize mehr denn je auf Unterstützung durch die Bevölkerung angewiesen sind.
Liebe Liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute Palliativmedizin und Hospizarbeit. Mein Name ist Katja Karif und Gesprächsgast ist heute Dirk Blümke. Er ist Theologe und Referatsleiter der Malteser Hospizarbeit. Herr Blümke, Sie haben gerade gesagt, die Hospize müssen sich zu einem Teil selber finanzieren durch Spenden. Das ist durchaus so gewollt, um die Hospize herauszunehmen aus der normalen Gesundheitsfürsorge. Welche Bedeutung hat denn dann für die Hospizarbeit das Ehrenamt?
Wenn wir nochmal in die Geschichte der Hospizbewegung, gerade auch in Deutschland, gucken, dann ist es das, was ich vorhin gesagt habe, zu den Ordensgründungsansätzen, wo die Orden eine ganz große Rolle gespielt haben. Dann darf man nicht vergessen, dass die Triebfeder gerade für diese Hospizbewegung in Deutschland waren engagierte Laien, die aus den Missständen, auch häufig aus den Erfahrungen, wie sie das Sterben in Einrichtungen bei Angehörigen erlebt haben, aber auch aus den Berufsgruppen der Pflege oder der Medizin kommt, die gesagt haben, es gibt ein anderes Modell, es gibt eine andere Möglichkeit, mit schwerstkranken und sterbenden Menschen umzugehen. Das finden wir in den Einrichtungen zu dem damaligen Zeitpunkt in den 80er Jahren nicht so wieder und haben dann unter großem Einsatz diese Bürgerbewegung Hospiz auf den Plan gerufen. Und diese Bürger haben dann ambulante Hospizdienste gegründet mit dem Ziel, dem Sterbenden und seinen Angehörigen eine Begleitung an die Hand zu geben. Und zwar unter dem Aspekt, dass damals einen ganz großen Raum eingenommen hat, man darf Sterbende nicht alleine lassen und auch ihre Familien und ihre Angehörigen nicht. Und für diese Not, die damals wie heute eigentlich auch gesehen wird, hat man gesagt, braucht man Mitarbeitende, braucht man Ehrenamtliche, die nicht mit einer beruflichen Rolle gebunden sind, sondern die etwas von sich aus mitbringen, nämlich eine Zeit für andere. Und aus diesem Grund ist die Bürgerbewegung Hospiz immer auch eine Ehrenamtsbewegung, zu der, und das ist das Interessante an dieser Hospizbewegung, immer auch gehörte, dass man auf der gleichen Seite, auf dem gleichen Weg eben auch versucht hat, die berufliche, die fachliche Kompetenz einer palliativen Medizin, einer palliativen Pflege eben auch auszubauen, um zu sagen, wir brauchen sowohl eine gute Versorgung im pflegerischen wie ärztlichen Sinne, aber damit hört es nicht auf. Wir brauchen auch Menschen, die unabhängig von diesen beruflichen Rollenträgern eben diese Zeit mitbringen. Und von daher ist diese Ehrenamtlichkeit ein ganz wichtiger und unverzichtbarer Baustein der Hospizbewegung.
Herr Blümke, wir begrüßen jetzt Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Guten Tag, Frau Fechler.
Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, die Menschen sind noch gar nicht so informiert darüber, dass es das gibt. Gerade die sehr lange einen Kranken pflegen, hier auf dem Lande besonders. Ja. Ich bin auch Hospizhelferin, da war es sind noch nicht so viele gestorben bei mir, muss ich sagen. Mhm. Meine Mutter ist 104 geworden, da war ich bis zum letzten Augenblick dabei. Und ich habe schon gespürt, dass der Tod eine Macht ist, dem man nichts entgegensetzen kann, wenn es im Willen Gottes liegt dann am Ende. Und diese Informationen, die wirklich auch an die Bevölkerung gegeben werden sollten, die fließen noch nicht so durch. Und viele meinen, ja, wir können das alleine oder was sagen die anderen? Oder ich meine, es ist auch schön, wenn man diese Erfahrung macht mit einem Sterbenden und dass es nicht Fremde machen. Die dürfen dann auch nicht mehr ganz fremd sein. Sie müssen schon über einen längeren Zeitraum betreuen oder vielleicht auch dann, wenn der Angehörige wirklich nicht mehr weiter kann. Und das wird durch Plakate, die in den Kirchen aushängen, da sind die Telefonnummern. Aber ich merke immer noch, das wird nicht so Gebrauch gemacht davon. Und das müsste eigentlich dann auch vielleicht noch mehr sein, glaube ich, dass man wirklich auch Menschen sagt, so, wenn ihr nicht mehr könnt, oder nehmt euch doch dann Hilfe dazu. Das ist der eine Punkt, den ich sagen wollte. Es gibt noch viele, aber das lasse ich jetzt erstmal, ja.
Ja, ich kann das, was Sie sagen, nur unterstreichen. Und das, was Sie auch ansprechen, ist tatsächlich auch auch die Wahrnehmung natürlich auch, die wir in der Hospizbewegung auch selbst haben. Also wir brauchen eine Öffentlichkeit und wir brauchen auch die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit zu der Frage, wie wir leben und sterben möchten in Zukunft. Und die Hospizbewegung hat, denke ich, einen großen Beitrag dadurch geleistet, dass sie diese Tabuthemen Sterben, Tod und Trauer in die Öffentlichkeit geholt haben. Aber wir sind natürlich noch lange nicht so weit in unserer Gesellschaft, dass dieses Thema, sagen wir mal, so umfassend auch alle Menschen erreicht und damit auch die Informationen, die damit verbunden sind. Ich möchte eines natürlich aufgreifen, was Sie auch angesprochen haben. Wir haben natürlich auch die Situation, dass in einer Gesellschaft, wo sehr stark sich alles auf das Individuum beziehungsweise dann auf die Kleinfamilie konzentriert, da haben wir natürlich die Situation, dass der Druck, der soziale Druck auf den Familien zunimmt und dass aus diesem sozialen Druck heraus man sich es häufig nicht gestattet, Hilfe von außen mit hinzuzunehmen. Mhm. Und von daher ist es sehr wichtig, dass wir von der Hospizbewegung immer wieder auch dafür eintreten, dass wir sagen, wer zu uns kommt, hat eine Garantie der Verschwiegenheit, dass die Personen, die bei uns ehrenamtlich tätig sind, praktisch auch einer Schweigepflicht unterliegen, sowohl ehrenamtlich natürlich wie hauptamtlich, die dort tätig sind. Und dass man auch eine Garantie hat als Angehörige, als Familie, dass dass die Familiensituation dort bleibt, wo sie ist.
Klar.
Und ich glaube, da müssen wir auch, und es braucht Zeit, es braucht ein Thema, was so intim ist wie das Sterben selbst, und so eingreift in eine Familienstruktur und dann der Tod kommt immer zur Unzeit. Und in so einem Moment werden alle Mechanismen, auch alle rationalen, vernunftmäßigen Mechanismen immer wieder außer Kraft gesetzt, sodass wir eigentlich an zwei Hebeln ansetzen müssen. Das eine ist, dass wir ermutigen, dass sich die Familien zu Zeiten mit Krankheit und Sterben und Tod auseinandersetzen, wo sie davon nicht unmittelbar bedroht sind, sodass sie auch Regelungen treffen können, sei es über Patientenverfügungen, sei es über auch Absprachen in der Familie mit Hausärzten, wo dieses Thema noch so weit weg ist, aber nahe genug dran ist, dass man darüber sprechen kann. Und das Zweite ist dann natürlich, dass wir von den Diensten und unseren Einrichtungen, sei es ambulant wie stationär, eben eine fachkompetente Beratung und auch gute Unterstützung gewährleisten. Und da haben wir mittlerweile bundesweit über 1500 ambulante Hospizdienste und Einrichtungen, die genau dieses dann auch versuchen zu tun.
Vielen Dank, Frau Fechler. Wir haben noch eine weitere Hörerin. Herzlich willkommen.
Hallo?
Ja, grüß Gott, bitteschön.
Ja, grüß Gott, ich bedanke mich. Ich habe nur eine Frage eigentlich, beziehungsweise einen Missstand, den ich sehr oft feststelle, dass halt in Pflegeheimen, die ja vorhin bei Ihnen auch angesprochen wurden, was aber eine Nebenlinie des Hospiz ist, auch die Menschen oft im Sterben allein gelassen werden und dass fremde Hilfe dann oft auch nicht erwünscht ist. Sie können mir diese Frage gerne im Radio beantworten.
Dankeschön.
Ich lege dann auf.
Vielen Dank.
Ja, das ist natürlich etwas, wo wir auch auf dem Weg sind. Also jetzt kann man sagen, die Situation ist so, das erfordert natürlich Vertrauen in die Pflegeinstitutionen selbst. Und ich glaube, dass die allermeisten Pflegeeinrichtungen sich um eine gute Betreuung und Versorgung ihrer Anvertrauten bemühen und auch alles Mögliche dafür tun. Wir haben natürlich nicht seit gestern einen Pflegenotstand. Das heißt also, wir haben eine Situation, dass nicht ausreichend gut qualifizierte Pflegekräfte in Einrichtungen zur Verfügung stehen. Und wir brauchen aber eine Kultur des Miteinanders. Und diese Kultur des Miteinanders setzt voraus, dass sich Einrichtungen öffnen, um beispielsweise ehrenamtliches Engagement, aber auch palliativärztliche und palliativpflegerische Unterstützung von außen mit hinzuzunehmen. Wir haben jetzt seit 1.4.2007 ein Gesetz der sogenannten spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, was es ermöglicht, in die Altenhilfeeinrichtungen selbst mit einer solchen guten Schmerzversorgung hineinzugehen. Und mit einem Gesetz hat man aber noch nicht die Lösung des Problems, aber man hat zumindest eine Möglichkeit, dass sich auf die Zukunft hin diese Versorgung und auch die Begleitung von schwerkranken, schwerstkranken, sterbenden Menschen, insbesondere in der palliativärztlichen und pflegerischen Versorgung in den Altenhilfeeinrichtungen verbessert. Ich gebe allerdings recht, ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch da gefordert sind, die Altenhilfeeinrichtungen selbst nicht alleine zu lassen. Und zwar, indem wir uns als tätige Mitbürger und Bürgerinnen in der ehrenamtlichen Arbeit dort engagieren. Es ist nicht durch die professionelle oder die sozusagen durch die hauptamtliche Leistung in den Altenhilfeeinrichtungen selbst getan. Da, glaube ich, sind Grenzen einfach auferlegt.
Herr Blümke, Sie sagten, das Ehrenamt ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Hospizarbeit und wird es auch bleiben, und das ist auch richtig so. Wie kann man denn ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Hospizbewegung werden? Wie wenden sich Leute an Sie, beziehungsweise wie gehen Sie auch auf die Menschen zu und wie sieht die Ausbildung aus?
Ja, wir haben in der Regel eine Stufenfolge, also die Ehrenamtlichen oder Interessierte, die rufen bei den Hospizdiensten an. Es sind Vorträge, wo wir auf die Mithilfe durch Ehrenamtliche aufmerksam machen. Wir haben auch Öffentlichkeitsveranstaltungen, Stände, wo wir um Ehrenamtliche werben. Dann sieht es in der Regel so aus, dass wir ein Gespräch führen mit den Interessierten, wo in dem Gespräch angeguckt wird, was erwarten die Ehrenamtlichen von dieser Arbeit und wo auch deutlich wird, was wir mit diesem ehrenamtlichen Dienst verbinden. Und nach diesem Gespräch gibt es dann eine sogenannte Vorbereitungszeit. Wir vermeiden bewusst so den Begriff Ausbildung, weil wir glauben, es geht mehr um eine Sensibilisierung, eine Stärkung in der Haltung im Umgang mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Und dazu gehören natürlich auch Kenntnisse, was kann eine palliativärztliche Versorgung, was kann ein palliativpflegerische Versorgung. Aber es geht auch darum, dass sich die Ehrenamtlichen in einer neunmonatigen, in der Regel um die neun Monate dauernden Vorbereitungszeit, sich mit ihren eigenen biografischen Anteilen zu Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen können, das fachlich in einer guten Weise begleitet, auch praktisch wie sie selbst mit der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und Fragen der Religiosität und auch der Sinndeutung für sich persönlich in ihrem Leben auch Antworten gefunden haben, um dann auch mit den Fragestellungen auch umzugehen, die von den Sterbenden selbst kommen. Das sind Fragen nach Sinn, das sind Fragen auch die Kommunikation mit Sterbenden betreffen. Wie kann ich mit einem schwerkranken Menschen reden? Worauf muss ich achten? Was bedeutet es, zuzuhören? Das sind so Aspekte, die in der Begleitung einen besonderen Augenmerk bekommen. Und letztendlich geht es dann darum, in dieser Vorbereitungszeit auch für die Ehrenamtlichen zu prüfen, ist das das, was ich mir auch vorstellen kann, wenn ich dann in die Begegnung mit Sterbenden auch hineingehe, ist das meins? Und darüber, um das auch für sich auch festzustellen, bieten wir auch im Rahmen dieser Vorbereitungszeit auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen, um dann auch über eine gute supervisorische Begleitung dann auch an genau diesen Punkt auch zu kommen, dass die Ehrenamtlichen gut sich vorbereitet fühlen, um dann in die Begleitung von sterbenden Menschen zu gehen.
Herr Blümke, nun ist es im Grunde genommen in Anführungsstrichen normal, dass alte Menschen irgendwann sterben. Es gibt aber auch Kinder, die betroffen sind durch ganz schwere Krankheiten und die einfach durch deren Leben bedroht ist und die sterben. Es gibt ja auch sogenannte Kinderhospize. Worin unterscheiden die sich denn von den Hospizen für die Menschen, deren Leben auf natürliche Weise sich dem Ende zuneigen?
Ja, ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft vielleicht auch verwöhnt in dem Punkt, dass wir eben so ein Bild vom Sterben haben, das so fast alttestamentlich ist, dass ein Mensch lebenssatt stirbt, und wir meinen natürlich lebenssatt an Jahren auch. Tatsächlich ist es so, dass das Sterben selbst in jedem Lebensalter eine Realität ist. Und das, was Sie ansprechen, und ist, wir haben bei den Maltesern mittlerweile 9 ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste, die speziell, deren Angebot richtet sich speziell an Kinder und Familien, die ein lebenslimitiert erkranktes Kind haben. Und das bedeutet, es ist in der Regel eine Erkrankung, wo schon mit der Geburt feststeht, dass sie das Erwachsenenalter nicht erreichen. Der Unterschied ist, auch in der Begleitung dieser Familien, so wie ich es auch schon formuliere, nicht nur das Kind selbst wird begleitet, sondern eigentlich die gesamte Familie, das Familiensystem. Und indem wir das Familiensystem unterstützen, indem wir dem Familiensystem Beratung zuteil werden lassen, indem wir den Kindern Paten zur Seite stellen, wir nennen es bewusst nicht Hospizmitarbeiter, sondern Hospizpaten oder Hospizpatinnen, dann bekommen die praktisch wird das gesamte Familiensystem gestärkt, und diese Begleitung kann gehen über viele Jahre. Das heißt, es sind durchaus mehrere Hospizpatinnen und Paten im Einsatz, die die Familie über diesen langen Zeitraum auch begleiten. Und es wird darauf geachtet, und das ist eine weitere Besonderheit in diesem Zusammenhang, es wird darauf geachtet, dass insbesondere auch die Geschwisterkinder in diesen Familien gut mit im Blick gehalten werden. Häufig ist in diesen Familien die Sorge um das kranke Kind so groß, dass es zu einer Fokussierung kommt. Und mithilfe des Hospizdienstes und auch mithilfe der Aufmerksamkeit, die wir von außen mit hineinbringen, kann es gelingen, dass eben die gesamte Familie und eben auch gerade die Geschwisterkinder auch mit Angebote bekommen, die es ihnen ermöglichen, auch trotz der Krankheit des Geschwisterkindes ein eigenes und selbstständiges Leben zu führen. Und das ist, glaube ich, so der gesamte veränderte Fokus im Vergleich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, der Erwachsenenhospizarbeit, wo wir es zwar auch mit der Begleitung der Angehörigen und auch der Familie zu tun haben, aber dort ist bei Erwachsenen doch stärker auch noch der sterbende erwachsene Mensch im Mittelpunkt der Begleitung, wohingegen sich das bei der Kinder- und Jugendhospizarbeit auf die Gesamtfamilie konzentriert.
Wir haben gerade bei den Höreranrufen auch gehört, dass eben leider das Sterben in unserer Gesellschaft nicht immer so funktioniert wie in den Hospizen, sondern dass auf den Pflegestationen das Sterben oft mit großem Elend verbunden ist. Würden Sie denn sagen, dass die Hospizbewegung schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist? Oder was muss passieren, damit Sterben selbstverständlich wird in einem Rahmen, in dem es um Würde geht, um Liebe geht, um Begleitung geht, wo die Menschen einfach nicht alleingelassen werden?
Da stellen Sie eine große Frage. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, die Hospizbewegung wäre in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich ich würde es mal so sagen, die Hospizbewegung ist ein gutes Stück in Stachel in der Gesellschaft und als solche dann nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft durchaus die Tendenz, und die wird auch nach wie vor in unserer Gesellschaft sehr stark bleiben, alles das, was mit Leid, Krankheit, Sterben, Tod und Trauer verbunden ist, weit von uns weg zu denken und damit auch zu verdrängen. Das ist vielleicht auch sogar in einem gewissen Maße auch legitim, denn wir brauchen auch Erfahrungen und auch Bewegungen, die uns, die vielleicht auch Dinge auch in Bewegung halten, die frei von so einer Form der Auseinandersetzung sind. Ich glaube natürlich, dass das Leben zu kurz fasst und wenn es uns nicht gelingt, gerade diese Fragen wie Leiterfahrung, wie Krankheit, Umgang mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer in unser Leben zu integrieren, werden wir insgesamt in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem persönlichen Leben ärmer. Und von daher bin ich der Überzeugung, dass eigentlich die Auseinandersetzung mit diesen Fragen das persönliche Leben reicher und insgesamt auch reifer macht. Und ich habe nicht erlebt, dass die Hospizbewegung einen Beitrag geleistet hat, zu lamentieren, sondern einen Beitrag damit mit ihrer Auseinandersetzung zu diesen Fragen dazu geleistet hat, das Leben intensiver zu betrachten, es als den Moment als wichtig wahrzunehmen und auch gerade den Blick auf den sterbenden Menschen und seine Familie neu zu fokussieren. Und in dieser Neufokussierung findet etwas statt, was Sie eben sehr schön gesagt haben, findet statt, was Liebe eigentlich bedeuten kann. Und dass etwas entsteht von Zuwendung, von Nähe und von Wärme, wo wir alle ein Gespür dafür haben, von Sehnsucht und von Beheimatung. Und das ist etwas, was nur durch menschliche Nähe und durch die Erfahrung, dass Menschen nicht ausweichen, wenn es einem anderen schlecht geht. Und diese unmittelbare Erfahrung aus der Hospizbewegung, dass Hospizmitarbeitende, Ehrenamtliche wie Hauptamtliche nicht ausweichen, sondern mit aushalten, schafft eine Kultur, die Papst Johannes Paul II. Mal genannt hat, eine Kultur des Lebens. Und da ist alles drin, an Lebendigkeit, an Freude, an Warmherzigkeit, auch an Traurigkeit, auch an Wehmut. Und ich glaube, mit dieser Vielzahl von Gefühlslagen wird Leben eigentlich wesentlich intensiver und kraftvoller beschrieben, als es manchmal den Anschein hat, wenn man es rein auf Leistung zu reduzieren versucht.
Herr Blümke, wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin, und zwar Frau Mühner. Grüß Gott.
Grüß Gott. Mir ist es wichtig noch zu sagen, manche Menschen wollen auch alleine sterben. Das heißt, sie wollen schon begleitet sein, aber es kommt vor, dass der Patient gerade in dem Augenblick stirbt, in dem der Helfer aus dem Zimmer geht, kurzfristig. Und dann machen sich manche Menschen Vorwürfe. Und da hat mir mal eine Frau erzählt, sie hat auch ihren Mann immer begleitet und betreut. Und gerade wo sie beim Kochen war, in der Zeit ist er gestorben. Und sie hatte sich Vorwürfe gemacht, und dann kam der Priester, den sie gerufen hatte. Und dann hat der Priester zu ihr gesagt, machen Sie sich keine Vorwürfe. Er ist nicht allein gestorben. Sein Schutzengel war dabei. Und das war mir eine sehr wichtige Sache, dieses weiterzugeben, weil ich immer wieder erlebe, dass Angehörige sich Vorwürfe machen, wenn sie gerade in dem Augenblick nicht im Zimmer sein konnten. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Dankeschön. Ich höre dann im Radio weiter.
Danke, Frau Mühner. Herr Blümke, ganz kurz noch.
Ja, also das, was Frau Möhne angesprochen hat, ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das nochmal so gut benannt hat. Die Tatsache, dass man gut begleitet stirbt, bedeutet nicht, dass ständig jemand am Bett sitzt. Und ich glaube auch, wenn man sich selbst auch mal vorstellt, wie geht es mir selbst, wenn ich krank bin, oder wie geht es mir selbst, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es gut zu wissen, dass jemand da ist, wenn ich ihn brauche. Und es ist gut zu wissen, dass ich jederzeit jemanden rufen kann, aber es ist auch gut zu wissen, dass es auch, dass ich auch Zeiten brauche, in denen ich mit mir auch alleine bin. Und das ist eine Erfahrung, die Frau Möhner dort berichtet, die sich aus vielen, vielen Hospizbegleitungen immer wieder berichten lässt, dass der Sterbende den letzten Weg alleine geht. Und dass wir häufig in der Begleitung bis zu einem ganz bestimmten Punkt eben auch mitgehen können. Und dass es auch von unserer Seite auch Demut verlangt und auch immer wieder auch neu auch die Reflexion darauf hingehen kann, dass das Sterben selbst dem Menschen immer wieder auch entzogen ist. Und ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, das zu erkennen, dass Angehörige und wir in der Hospizarbeit und Palliativmedizin mitarbeiten, immer nur Räume eröffnen können, indem wir vielleicht manchmal punktuell, manchmal eine große Wegstrecke mitgehen können. Und all das ist aber ein Ausdruck von Solidarität und dem lässt den Sterbenden insgesamt nicht allein, auch wenn es in dem Moment eben der Sterbende für sich selbst oft eine eigene Entscheidung trifft, und das ist auch gut so.
Herr Blümke, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung und wünsche natürlich der Hospizbewegung und uns allen alles Gute und ein dankbares Herz dem Leben gegenüber und auch eine Offenheit, sich damit zu beschäftigen, dass wir nicht ewig auf dieser Erde sein werden. Es grüßt Sie ganz herzlich, Katja Karif aus Berlin.